Spannung muss nicht immer blutig sein. Lauscht man den Nachrichten, werden auf der ganzen Welt Kapitalverbrechen verübt. Das Blut scheint nur so zu spritzen. Deswegen greife ich ganz gerne mal zu etwas weniger grausigen Krimis, also den sogenannten Cosi-Krimis. Die drei vorgestellten Krimis sind zwar alles die Folgebände einer Reihe, lassen sich aber auch ohne Kenntnis der vorherigen lesen. Auf jeden Fall beinhalten sie eine Portion Humor zum Mord. Ja, los geht's mit dem Mörderarchiv. Der Tod, der am Dienstag kommt. Es geht also wieder nach England, ganz genau zum Castle Knoll. Annie Adams hat das Anwesen von ihrer Großtante geerbt und trifft bei einem Spaziergang über das Gelände die Wahrsagerin Peony Lane. Diese verrät der Krimi-Autorin, dass Olivia Gravestone im Jahr 1967 keineswegs bei einem Verkehrsunfall starb, sondern vielmehr umgebracht wurde. Während des Gesprächs prophezeit Peony noch, dass der Tod am Dienstag komme und Annie ihn sogar selbst bringe. Für Annie ist das jetzt unvorstellbar. Doch am Dienstag findet man die Wahrsagerin im Annies Gewächshaus, erstochen mit einem Dolch, auf dem Annies Fingerabdrücke sind. Also die Indizien sprechen für sich und Inspektor Crane ermittelt erneut auf Castle Knoll. Kristen Perrin lässt zum zweiten Mal einen Todesfall aus der vergangenen Zeit wieder aufrollen. Dieses Mal ging man fast 60 Jahre davon aus, dass Olivia Gravestone bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam. Doch das sorgfältig gehütete Geheimnis kommt nun ans Licht, auch wenn der Täter nach so langer Zeit kaum noch überführt werden kann. Dank des Mörderarchivs von Tante Frances bleiben die dunklen Geheimnisse der Bewohner des britischen Dorfes nicht lange unerkannt. Annie kann die Vorgänge bald rekonstruieren und hat auch sofort ein paar Verdächtige im Visier. Auch das Unfallfahrzeug gibt es noch. Der pinke Rolls-Royce fuhr übrigens auch schon im ersten Band. Aus jenem Fall kennt man auch schon einige Figuren. Kenntnisse des Vorgängers sind aber zum Verständnis gar nicht notwendig. Zwei Zeitebenen lassen die Ermittlungen bildhaft werden, indem man als Leser nun ebenso viel weiß wie die Ich-Erzählerin Annie. Die Krimireihe um Tante Frances Mörderarchiv hebt sich vom klassischen Whodunit ab. Auch wenn sie auf den ersten Blick diesem Genre entspricht, also scheinbare Unglücksfälle in den 60er Jahren werden beim nochmaligen Untersuchen zum Mordfällen. Großtante Frances hat Annie ja mit dem Anwesen auch ein beeindruckendes Archiv hinterlassen, wo sie nun die vergangene Zeit super nachvollziehen kann. Es gibt Tagebücher und Zeitzeugen, die mithelfen, die Intrigen zu entwirren. Der Täterkreis ist somit begrenzt, aber unter bestimmten Aspekten gibt es ausreichend Verdächtige. Da Castle Knoll ein Dorf ist, bestehen manche Verbindungen zwischen den Familien schon seit ganz vielen Jahren. Das Mörderarchiv hat alles verzeichnet. Aber man muss natürlich auch wissen, wo man suchen muss. Die Schlüsse, die Annie aus den Informationen zieht, sind nachvollziehbar. Nach und nach verringert sich damit der Kreis der Verdächtigen, bis dann eben nur noch ein Täter übrig bleibt. Vermutlich werde ich erst beim zweiten Lesen die Hinweise richtig deuten können. Was mich dann aber wahrscheinlich weniger überrascht. Kristen Perrin gelingt es in Das Mörderarchiv, der Tod, der am Dienstag kommt, erneut einen spannenden Kriminalfall aus der Vergangenheit in der Gegenwart zu lösen. Die geschickt platzierten Hinweise und die dichte Atmosphäre von Castle Knoll machen den Roman zu einem unterhaltsamen Whodunit mit Tiefgang. Hilfreich ist dabei das Mörderarchiv von Tante Frances. Die raffinierte Spurensuche lässt den Leser bis zum Schluss miträtseln. Ja, und die Prophezeiung und die tatsächlich vollzogene Tat bringen etwas Dunkles in den ansonsten äußerst cozy Krimi mit viel britischem Flair. Ich warte jedenfalls schon auf eine Fortsetzung. Auch einen Mord auf einem Anwesen Aber im französischen Loiretal muss Richard Ainsworth zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Valerie Doquet lösen. Der dritte Band der Reihe von Ian Moore heißt Mord im Château und ein nahegelegenes Schloss dient als Filmkulisse. Ja, wir sind also wieder im Val de Follet. Der kleine Ort an der Loire wird dieses Mal zur Filmkulisse. Im Château de Valençay wird ein Film gedreht und die Pension von Richard Ainsworth ist ausgebucht. Für den ehemaligen Filmhistoriker, der sogar seine Hühner nach den Filmgrößen benennt, sind die Gäste natürlich willkommen. Obendrein wird er mit seiner Geschäftspartnerin Valerie als Personenschützer angeheuert. Sie sind also beim Dreh ganz nah dabei und leider auch beim Auffinden der Leichen. Hier war der Personenschutz offenbar abwesend. Ian Moore lässt den kleinen Ort an der Loire zum dritten Mal zum Tatort werden. Dieses Mal ist der Schauplatz weniger das kleine Bed and Breakfast, sondern ein 1000-jähriges Schloss. Eigentlich wollten Richard und Valerie nur das Catering für die Filmcrew anbieten. Aber als ein älterer Mann nach dem Essen stirbt, werden die beiden als Personenschützer engagiert. Natürlich ist es erforderlich, dass sie nun hautnah am Set dabei sind. Für Richard erfüllt sich damit ein Traum. Valerie ist mehr auf das Ermitteln des Täters fokussiert. Dass der 102-Jährige nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, glaubt sie nämlich nicht einen Moment. Und genau das ist wie ein Haken, der uns durch die ganze Geschichte zieht. Mal abgesehen davon, dass es noch weitere Tote gibt. Die Krimi-Handlung ist verzwickt genug, um nicht schon zu Beginn zu wissen, wo alles drauf hinausläuft. Es werden immer mehr Motive entdeckt, sodass es eine ausreichend große Menge an Verdächtigen gibt, die den Rätseltrieb des Lesers immer weiter anstacheln. Kurz gesagt, es ist ein Cosi-Krimi, der alles hat, was benötigt wird. Die Figuren sind hervorragend ausgearbeitet. Der Fall ist abgeschlossen und kann durchaus ohne Kenntnis der beiden Vorgänger gelesen werden. Allerdings ist dann die Entwicklung der Figuren nicht so schön zu lesen, wenn man sich nicht an die Chronologie hält. Gerade die Nebenfiguren tragen die Handlung wunderbar mit. Sie haben Eigenarten, die so überspitzt sind, dass sie unbedingt Lacher erzeugen. Richards Angestellte zeigt erneut, was sie als Französin von den britischen Gepflogenheiten hält. Und auch das Paar mit dem Swingerclub ist wieder dabei. Alle haben ihre Berechtigung in diesem Krimi. Sie lassen sich Besonderheiten erklären, sodass man einen perfekten Rundumblick auf den Handlungsort bekommt und ja, Lokalkolorit wahrnimmt. Übrigens, Johannes Steck leiht diesen Figuren im Hörbuch erneut seine Stimme. Seine Variationen passen genial zu den Figuren. Die humorvollen Dialoge wirken noch ein Quäntchen besser im Hörbuch. Man kann sowohl ihre Körperform als auch eine Menge Charakter heraushören. Die Figuren werden durch Akzentuierung so lebendig, dass man sich wie ein stiller Zuhörer in der Kulisse vorkommt. 9 Stunden und 46 Minuten kann man so in den Krimi hinabtauchen. Und übrigens ist hier auch wieder keine Frage, ob man besser hört oder liest. Also es ist sowohl als auch. Ja, Mord im Château von Ian Moore ist bereits der dritte Fall für Richard Ainsworth und Valerie Doquet. Das beschauliche Loiretal mit seinen sanften Hügeln und sehenswerten Schlössern wird erneut zum Tatort. Der Cosi-Krimi überzeugt mit einer trickreichen Handlung und dem Wechsel zwischen Spannung und Humor. Wer lieber zuhört als selbst liest, bekommt durch die Stimme von Johannes Steck tadellosen Hörgenuss. Wie immer bin ich viel zu früh am Ende angekommen. Auf Englisch gibt es immerhin schon einen vierten Fall, der einen Mord im Le Jardin ankündigt, also im Garten. Ja, auch bei den mörderischen Cunninghams gibt's was Neues zum Lesen. Jeder im Zug ist verdächtig, ist Australiens Antwort auf Agatha Christies Mord im Orient Express. Ernest Cunningham steigt in Darwin mit 6 anderen Autoren in den Garn, einem Langstreckenzug, der einmal längs über den Kontinent fährt. Im Zug findet ein Krimi-Festival statt. 3 Tage benötigt der Zug für die Strecke bis Adelaide, in denen einiges passieren kann. Auf der Krimitour wird beispielsweise gemordet. Nicht nur in den Büchern, sondern richtig. Ernest und seine überlebenden Kollegen müssen scharfsinnig kombinieren, um dem Täter das Handwerk zu legen, bevor sie womöglich selbst zum Opfer werden. Benjamin Stevenson lässt Ernest Cunningham ein zweites Mal ganz nah an ein Kapitalverbrechen herankommen. Sein Protagonist soll dieses Mal an einem Krimi-Festival teilnehmen. Wie bereits beim Skiurlaub im ersten Band der Reihe, wird um ihn herum ausgiebig gemordet. Die Krimis können daher unabhängig voneinander gelesen werden. Der australische Autor bedient sich dabei gleich zwei Elementen der klassischen Krimiliteratur. Die Anzahl der möglichen Verdächtigen ist auf einen Zug begrenzt und der Ich-Erzähler erinnert an einen Privatermittler aus den 30er Jahren. Durch ihn erfährt der Leser, welche Eigenschaften die anderen Autoren haben. Ja, und ich spoilere jetzt mal, alle sind nach dem Mord irgendwie verdächtig. Wer es tatsächlich war, wird nun in kleinen Hinweisen verpackt, in den nächsten 200 Seiten dann aber aufgeklärt. Man muss sich also auf Ernests Geschwindigkeit einlassen, der als gewiefter Autor natürlich weiß, dass er auf dem Weg zur Lösung noch einige falsche Fährten legen muss. Bei den mörderischen Cunninghams kann man durch die Ich-Erzählweise leicht verwechseln, mit wem man es zu tun hat. Der Autor verschmilzt sozusagen mit dem Protagonisten. Deswegen erfahren wir anfangs auch so viel über das Handwerk Schreiben, statt, wie in einem handfesten Cosi, direkt im zweiten Kapitel über die Leiche zu stolpern. Da mir, also wie vielen anderen sicherlich auch, der Auftakt schon so gut gefallen hat, stimmte ich der Regel neu und vertraut für den zweiten Band bedingungslos zu und wartete nun, was mir präsentiert wird. Man fühlt sich wie so ein stiller Passagier, der immer wieder direkt angesprochen wird. Allerdings wird seine Meinung nicht gehört. Auch die Lacher, die beim Lesen humorvoller Stellen unwillkürlich hervorkommen, stören die literarischen Ermittlungen nicht. Ernest ist nämlich kein Superheld, sondern vielmehr jemand, der Ziele hat, sie aber nicht auf direktem Weg erreicht. Er hat Stress mit seiner Freundin, Selbstzweifel beim Schreiben und stolpert immer wieder in Situationen, die er auf den ersten Blick überhaupt nicht lösen kann. Das verleiht ihnen auf jeden Fall Sympathie und einen gewissen Identifikationscharakter. Im zweiten Band von Benjamin Stevensons ungewöhnlicher Krimireihe reist Ernest Cunningham, also ohne seine Familie, im legendären Zug The Garn. Das darin stattfindende Krimi-Festival bietet nicht nur jede Menge mordverdächtiger Autoren und schräge Schreibtipps, sondern auch den ganz eigenen Charme eines Ich-Erzählers à la Hercule Poirot. Mit subtilem Humor, augenzwinkernder Selbstironie und einem brillanten Gespür für Spannungsaufbau ist Jeder im Zug ist verdächtig ein absoluter Lesetipp. Für alle, die rätselnd auf klassischen Faden wandeln möchten, sich aber nicht scheuen, dabei ganz neue Routen zu entdecken. Ja, welcher der drei Romane hat dich am meisten angesprochen? Die Rezensionen und noch vieles mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar.